sind, die vielleicht Juristen sind. Auf die werden in diesen Tagen gern gehört, um diese Zeit einzuordnen und den Umgang mit den Herausforderungen einzuordnen. Ich kann nichts davon bieten, bin weder ein Chemiker noch ein Politwissenschaftler, noch ein Jurist, noch irgendein Arzt, sondern ein kleiner Knecht Jesu Christi. Und ich möchte euch in dem Licht, das Gott mir schenkt, in dem Verständnis, das Gott mir gibt, in das Wort Gottes hineingehen. Und ich denke, das braucht es aber am meisten. Gott hat die Weisheit der Welt verworfen und das Törichte der Welt hat er berufen, um die Weisheit der Welt zunichte zu machen. So, es genügt uns das Wort und es genügt uns der Wille Gottes. Und wir brauchen das als Orientierung und ich denke, mehr denn je brauchen wir das Wort Gottes. Und nach bestem Wissen und Gewissen möchte ich mit euch wieder die Bibel aufschlagen und da fortsetzen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Aber ich nehme euch wieder hinein, damit ihr wisst, dass wir im 2. Petrusbrief sind und nicht in der Offenbarung. 2. Petrusbrief noch einmal, Kapitel 2. Wir werden da nur ganz kurz bleiben, aber das ist unser Ausgangstext. Petrus zeigt uns die Quelle des falschen Glaubens, das sind die Verse 1 bis 3. Wir werden dann, wenn wir das durchgearbeitet haben, die Verse 4 bis 9 uns anschauen, dann werden wir uns über die Folgen des falschen Glaubens uns Gedanken machen. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir uns die Verse 10 bis 19 anschauen, da werden wir uns über die Kennzeichen des falschen Glaubens uns Gedanken machen. Also woran wird das greifbar, wobei wir schon vieles in dem, was wir jetzt angeschaut haben und anschauen, vieles sehen werden. Aber wir werden vieles da wieder entdecken. Und zuletzt werden wir uns die Verse 20 bis 22 anschauen und da wird uns die Schrift zeigen, was ist der Grund für den falschen Glauben. Also die Quelle des falschen Glaubens, die Folgen des falschen Glaubens, Kennzeichen des falschen Glaubens und letztendlich dann der Grund für den falschen Glauben. Das ist Kapitel 2 und dann sind wir schon fast durch den 2. Petrusbrief. Dann bleibt uns nur noch ein Kapitel, noch 18 Verse. Aber so, das ist das, was wir gerade machen. Darum nicht zu schnell, damit wir nicht zu schnell diesen herrlichen Brief verlassen. Petrus sagt und lehrt uns, die Schrift lehrt uns, dass wie im Alten Testament, wie unter dem Volk Israel falsche Propheten waren, so auch falsche Lehrer unter uns sein werden. Er spricht davon von der Zeit, er sagt, sie werden sein. Also er spricht von einer späteren Zeit. Das heißt, er schaut in die Zukunft. Ähnlich wie Paulus das im Timotheusbrief schreibt oder in anderen Briefen sagt, in den späteren Zeiten werden solche Dinge eintreten. Und dann redet er von der Art und Weise, wie Menschen leben werden, was sie glauben werden oder nicht glauben werden, wie sie sich verhalten werden. Also die Apostel schauen in die Zukunft und verheißen etwas, was die spätere Zeit bringt. Ich denke nicht, dass ich euch davon überzeugen muss, dass wir in den späteren Zeiten leben. Dass von den Zeiten, von denen Petrus auch sprach, dass das eben diese Zeiten sind, in der wir unter anderem heute leben. Also er sprach darüber, dass diese Zeiten, in der wir leben, eben falsche Propheten sein werden. Jesus hat das ebenfalls oder vor allem sie gelehrt, das haben ja die Apostel weitergegeben. Seine Endzeitlehre sprach er von vielen falschen Lehrern, von vielen falschen Propheten, von vielen falschen Christusen, die aufkommen werden. Und er sprach auch und verhieß das oder offenbarte das dem Johannes als dem letzten Apostel. Und da sind wir in der Offenbarung. Und ich möchte euch anhand Kapitel 13 diese falschen Propheten euch vorstellen. Wir haben im Alten Testament die falschen Propheten, falschen Lehrer angeschaut und wir gucken uns das im Neuen Testament exemplarisch zusammenfassend. Und aus aktuellem Anlass möchte ich das von Kapitel 13 euch das tun. In der letzten Bibelstunde habe ich euch ganz grob in die Offenbarung hineingenommen, so ein bisschen den Hintergrund von diesem Kapitel aufgezeigt. Genau genommen möchte ich über Kapitel 13, Verse 11 und folgende sprechen. Lasst mich sie euch vorlesen. Da heißt es: Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Also wir haben hier eine Offenbarung dessen, wir haben hier die Schrift, die uns von einem zweiten Tier redet, das aussieht wie ein Drache, wie ein Lamm redet wie ein Drache, und wir haben eine Vorstellung von einem falschen Propheten, von dem falschen Propheten. Hier geht es nicht in erster Linie um eine Person in der Einzahl, sondern hier wird ein Tier uns vorgestellt. Lasst mich das nochmal kurz euch da hineinnehmen, dass wir das auch hier nochmal richtig einordnen können. Der Satan, der Teufel, der uns dargestellt wird als der Drache, der früher eine alte Schlange war oder ist eine alte Schlange, früher eine junge Schlange war, eine Schlange war, die wir uns vorgestellt werden in den ersten Zeilen der Bibel, 1. Buch Mose Kapitel 3, taucht diese Schlange auf, wächst zu einem Drachen heran. Dieser Drache ist Satan, der Teufel persönlich, und hat ein Anliegen, Jesus Christus und seine Gemeinde zu verfolgen. Er hat großen Zorn auf sie und große Wut auf sie, er hasst sie. Und er verfolgt sie. Kapitel 12 in der Offenbarung, ab Kapitel 12 werden wir uns in diesen geistlichen Kampf hineingenommen. So, wir bekommen eine geistliche Perspektive. Und ich wiederhole das, aber bitte merkt euch, das ist wichtig. Wir haben in den ersten 11 Kapiteln den irdischen Kampf der Gemeinde. Wir haben ab Kapitel 12 sozusagen den geistlichen Kampf. Also nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Gewaltenmächte in der Finsternis. Das bedeutet, das, was wir hier bekommen, wir sehen, welche Mechanismen wirken hinter diesem irdischen Kampf der Gemeinde, der sich in mancherlei Dinge manifestiert und sich dann auch zeigt. Sondern hier geht es um die geistlichen Realitäten, die dahinter stehen. Johannes beginnt und er sieht ein Zeichen, er sieht eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, habe ich euch letztes Mal ein bisschen hineingenommen, er sieht den Drachen. Wir verstehen doch, dass diese Frau keine buchstäbliche Frau war. Natürlich kam Jesus durch eine Frau zur Welt, aber hier ist nicht nur die Rede von der Maria, sondern hier geht es um das Volk Gottes. Hier geht es genauso wie der Satan, der Teufel, nicht ein Drache ist, oder? Das verstehen wir auch. Und das heißt, das, was wir uns hier beschrieben werden, wird uns in einer geistlichen Art und Weise Prinzipien vorgestellt. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Wir arbeiten uns sozusagen durch und wir verstehen, das sind geistliche Prinzipien. Und wir können dann nicht an bestimmten Stellen diese Prinzipien verlassen und daraus etwas ganz praktisch wie ein Chip oder eine Impfung oder irgendetwas machen. Wir müssen begreifen, dass uns die geistlichen Prinzipien vorgestellt wird und es nicht darum geht, konkrete Gefahren aufzuzeigen, sondern die geistlichen Gefahren aufzuzeigen. Das heißt, das, was in der Welt passiert, hinter dem, was in der Welt mit der Gemeinde passiert, stecken und wirken geistliche Mächte. Und diese werden uns hier vorgestellt. Das Anliegen ist jetzt nicht zu sagen, oh, das ist gefährlich, das dürft ihr nicht anfassen, das nicht essen, das nicht trinken und so weiter. Das ist nicht der Punkt. Sondern hier geht es, welche Mächte und Gewalten wirken, was verursacht den Kampf der Gemeinde, was verursacht den Hass, was verursacht die Verfolgung, was verursacht die Verführung. Darum geht es in diesem Abschnitt. Könnt ihr mir folgen? Das ist, wenn wir über diese Dinge gleich nachdenken, ist das etwas, was wir verstehen müssen. Das ist die Art und Weise, das ist wie dieses Buch uns offenbart wird, wie diese Wahrheiten dargestellt werden. Wir dürfen das nicht übersehen. Genauso, wenn wir sagen, ja natürlich, der Drache hat also ein Ziel, die Gemeinde zu verfolgen. Das tut auf zweierlei Art und Weise, indem er sie leiblich verfolgt bis in den Tod und indem er sie geistlich verfolgt durch Verführung. So, mit diese zwei Strategien fährt er, und um das zu bewerkstelligen, lässt er zwei Tiere entstehen. Das erste Tier, das ist Kapitel 13, Vers 1 bis 10, das ist das Tier aus dem Meer. Und wir hoffentlich verstehen, dass es da nicht um ein buchstäbliches Tier geht, oder? Sondern da wird ein Weltreich beschrieben. Und wir begreifen, dass der Teufel ein Verführer oder ein Nachmacher letztendlich ist. Er will gern Gott spielen, er wird gern Gott sein. Also macht er sich auch ein Reich. Er baut sich ein Weltreich. Aus verschiedenen Tieren, das heißt verschiedenen Reichen dieser Welt, schmiedet er sein Weltreich. Und dieses Weltreich hat ein Ziel, die Gemeinde Jesu letztendlich zu verfolgen und sie auch zu töten. Und dem wird es auch für eine kurze Zeit auch gegeben, das zu tun, und das tut er. Aber wir verstehen, dass es jetzt nicht buchstäblich um ein Tier geht, sondern dieses Tier steht als ein geistliches Bild für eine Weltherrschaft. Es steht für Reiche, es steht für Könige. So, dieses Prinzip, wenn wir weiterlesen, müssen wir genauso verfolgen und auch beachten und dürfen das nicht schon über Bord werfen, nur weil das jetzt in unsere Zeit etwas da hineinpasst, weil wir denken, ey, das ist ja aber ganz genau das, was wir jetzt hier haben. Und auf einmal, wie gesagt, wird aus dem Mahlzeichen eine Impfung. Das können wir nicht machen, so dürfen wir mit der Schrift nicht umgehen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch über diesen Text rede, weil ich weiß nicht, wie oft in letzter Zeit diese Stellen gebraucht wurden, um zu sagen, hey, wir Christen müssen aufpassen, dass wir nicht dieses Mahlzeichen annehmen. Die Schrift wird wirklich vergewaltigt. Und ich, nochmal, in dem Licht, das ich habe, möchte ich euch das zeigen und ich hoffe, es blendet euch nicht, sondern gibt es mehr Verständnis, so nehme ich euch damit hinein. Also dieses erste Tier, das der Drache hervorbringt, ist die Zusammenfassung der Weltmächte in Form eines politischen, in Form eines militärischen Reichs, das geritten wird von der Hure Babylon. Erinnert ihr euch? Die Hure Babylon, das Prinzip der Welt, es geht um Kaufen und Verkaufen. Merkt euch das, wir werden es nochmal anschauen. Das ist für unser Mahlzeichen dann zum Verstehen wichtig, Kaufen und Verkaufen. Und um was geht es hier? Weltwirtschaft. Es geht darum, das, was dann in Offenbarung Kapitel 18 beschrieben ist, was sie ausmacht, die Kaufleute, die alles von kaufen und verkaufen, sie treibt Unzucht mit dem König der Erde, das treibt dieses Tier an, das reitet dieses Tier. Nochmal in der letzten Bibelstunde habe ich es kurz angesprochen, möchte mich nicht zu arg in Details verlieren, das werde ich dann im nächsten Jahr im Einzelnen in dem Seminar Offenbarung tun. So, kommen wir dann eben zu dem zweiten Tier und dieses Tier lässt der Satan auch entstehen, der Drache entstehen, aber im Gegensatz zu dem Tier, das aus den Völkermeeren hervorkommt, heißt dieses, das andere Tier aus der Erde entsteht. Warum? Um zu zeigen, das hat eine andere Herkunft. Warum ist das wichtig? Herrscht jetzt ein anderes Reich. Inwieweit ein anderes? Wir müssen das von dem ersten Tier unterscheiden. Das ist das Anliegen, das wir hier haben. Wir müssen einen Unterschied machen. Hier geht es auch um ein Tier und ein Tier steht für ein Reich. Aber dieses Reich, hier geht es nicht um ein militärisches Reich. Hier geht es auch nicht in erster Linie um ein politisches Reich. Hier geht es um ein Reich und dann wird uns dargestellt und gesagt, es sieht aus wie ein Lamm und das hat zwei Hörner wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Hier wird also etwas dargestellt, was die Gemeinde nicht körperlich verfolgt und bis in den Tod bringt, sondern hier ist die Rede von dem falschen Propheten, von etwas, was die Gemeinde verführt. Dass es hier um den falschen Propheten geht, zeige ich euch ganz kurz noch in zwei Stellen. Kapitel 16, Vers 13 ist die erste Stelle, die uns deutlich macht und da brauchen wir gar nicht groß spekulieren, was ist dieses Tier? Schaut mal in Kapitel 16, Vers 13, und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu dem König der ganzen Erdkreis, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes. Also hier haben wir die unheilige Dreieinigkeit. So, der Satan kopiert Gott, er möchte Gott sein, er möchte Gott spielen. Also, er kopiert diese Dreieinigkeit. Wir haben Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und sie richten ein Reich auf. Sie retten Menschen in dieses Reich. Sie geben, versiegeln diese Menschen in diesem Reich und bringen die Menschen dazu, dass sie nach seinen Geboten wandeln und sie tun. Ist das so, wenn ich das kurz zusammengefasst habe, erinnert ihr euch an all das, was wir Bescheid wissen? Ja? Dieser neue Bund, wie man in das Reich hineinkommt, dass der Geist Gottes in uns das bewirkt, ein neues Herz, ein neues Denken, all das, das macht Gott. Der Satan macht es auch, der hat auch so eine Dreieinigkeit geschaffen. Also er schafft sich ein Tier und gibt ihm sozusagen seine Macht. Nur hat er nicht einen König, wie wir haben, Jesus Christus, sondern er sagt, nur einer reicht mir nicht, ich mache viele Könige. Also setzt er viele Könige ein. Und er imitiert den Heiligen Geist, der das Wort verkündigt er das Wort, predigt das Wort, offenbart, also macht er einen falschen Propheten. Aber er sagt nicht nur einen, ich mache viele. Also er versucht das Ganze größer, mächtiger zu machen, als Gott es tut, aber imitiert eben Drache, er imitiert das Tier und er imitiert den falschen Prophet und so diese unheilige Dreieinigkeit. Letztendlich, er will genau etwas gegen Gott stellen, ein antigöttliches Reich aufbauen. Alles tun, was Gott widerspricht und gegen Gott ist, das ist sein Anliegen. Und einer davon ist dieser falsche Prophet. Von dem ist nun mal die Rede in Kapitel 19, Vers 20. Wenn Jesus wiederkommt, dann heißt das Kapitel 19, Vers 20, und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, und die Zeichen vor ihm tut, der die verführte, die das Malzeichen des Tieres annehmen und sein Bild anbeten. Und das heißt, und sie wurden lebendig geworfen in den Feuersee. Und dann später wird auch der Drache in den Feuersee geworfen. Also diese unheilige Dreieinigkeit wird von Gott, von Jesus Christus vernichtet und gerichtet, wenn er wiederkommt. Aber hier, worauf ich hinaus möchte, ist, hier wird wieder dieser falsche Prophet erwähnt. Und das ist dieses Tier, das aus der Erde kommt. Das Tier, das aussieht wie ein Lamm, das heißt, es gibt sich christlich, aber es treibt ihn etwas anderes an. Es redet wie ein Drache. Das Reden ist nicht im Ton, das heißt, er redet nicht so. Das bedeutet nicht, er redet wie ein Drache, sondern er redet wie ein Drache, das heißt, das, was er sagt, hat den Ursprung vom Teufel. Das heißt, die Worte, die er redet, das sind die verführerischen Worte, das, was der Teufel von Anfang an immer getan hat, zu verführen, zu manipulieren, zu verleugnen, ein Widersacher zu sein. Das tut dieses Tier. Das heißt, es gibt sich christlich und es gibt sich als christliche Religion, als ein christliches Reich. Aber ist gar nicht ein christliches Reich, sondern ist der Teufel steckt dahinter. Geht mit mir Kapitel 13. Es wird deutlich, wenn wir Vers 12 lesen, dann heißt es, und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die darin wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, das Todeswunde geheilt wurde. Das heißt, schaut mal, und es übt die ganze Macht des ersten Tieres aus. Das heißt, wer steckt hinter diesem Tier? Wer steckt hinter dieser falschen Religion? Wer steckt hinter diesem Möchtegern-Propheten, der sich christlich dahergibt, aber es nicht ist? Er übt das Ganze in der Macht des gleichen Tieres, das aus dem Meer kommt. Und wer steht hinter diesem Tier? Der Teufel, der Drache. So, das ist, und uns wird gezeigt, hier entstehen zwei Feinde. Der eine Feind hat das Ziel, die Gemeinde leiblich zu verfolgen, und dahinter steckt der Drache. Hier haben wir ein zweites Tier, das hat das Anliegen, die Gemeinde geistlich zu verfolgen, verführen, und dahinter steht ebenfalls einer, der Drache. Und er gibt beiden Tieren Macht, das heißt seine Kraft, damit sie Dinge tun, Wunder und Zeichen tun, dass die Menschen staunen und sagen, boah, so ein vereinigtes Reich. Guck mal, wenn wir alle zusammenkommen, wenn alle Könige, alle Politiker, alle Länder sich zusammentun, wer kann gegen uns sein? Wer kann unsere Wirtschaftsmacht schlagen? Wer kann dagegen stellen? Wir haben eine, wenn wir mit einer Stimme reden, kommt euch das bekannt vor? Am Anfang der Bibel, Turmbau zu Babel. Wenn wir uns zusammentun, dann können wir einen Tempel uns bauen, das Erde und Himmel verbindet, nicht zerstreuen, und dann heißt es, machen sie Steine und Mörtel und all diese Dinge. Wirtschaft. Wir müssen nur zusammen sein, dann können wir es schaffen. Dann erreichen wir selbst den Himmel. Das ist das Prinzip, das babylonische Prinzip. Wer reitet dieses Tier? Die Hure? Babel, nicht ohne Grund. Warum? Weil sie treibt es genauso an. So, und dieses Tier, schaut mal, interessant heißt es, dass dieses Tier also christlich dahergeht, der im Hintergrund ist kein anderer als der Drache, der Teufel. Wir haben vorhin gelesen, dass sie ausgehen und aus ihrem Mund Frösche kommen, und das sind Dämonen, böse Geister, das heißt Lehren von Dämonen. Der Teufel redet durch sie, der Teufel spricht durch sie, der Teufel verführt durch sie, und auch ebenfalls durch dieses Tier. Und jetzt schaut mal, was das heißt, Vers 13. Und es tut große Zeichen, dass er selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen. So, was ist seine Aufgabe? Zu verführen. Seid nicht so schnell daran zu denken, oh, wenn jetzt Feuer vom Himmel kommt, dann ist das der falsche Prophet. Erinnert ihr euch, wer Feuer vom Himmel hat kommen lassen? Wir haben uns das angeschaut im Kontext von falschen Propheten, Alten Testament, Jeremia, beim Baalskult. Wisst ihr, um was es hier geht? Wir brauchen uns jetzt nicht überlegen, wie kann er diese Verführung durch Feuer vom Himmel? Und dann wird er vorgeschlagen, was weiß ich, entweder Kometen oder Atombombe oder was weiß ich nicht alles. Darum geht es hier nicht. Hier geht es, dass einer so tut, als ob er ein Prophet Gottes ist. Er kopiert wen? Elia. Aber er ist es nicht. Er tut so, als ob er der Prophet Gottes ist und tritt als in der Autorität des Elias. So, im Gegensatz zu all den falschen Propheten. Dabei ist er der Falsche. Er ist der Falsche, tut so, als ob es der Wahre ist. Das sind die Bezüge. Wir müssen die Bezüge nicht so sehr in den Nachrichten suchen. Wir müssen die Bezüge in der Bibel suchen und die Schrift mit der Schrift auslegen. Von daher, darum geht es. Also hier ist ein falscher Prophet, der so tut, als ob er der wahre Prophet ist und verführt. Und er verführt wen? Die auf der Erde wohnen. Wer sind die auf der Erde wohnen? Sind sie doch auch, oder? Erinnert euch doch mal mit mir, was ich euch in Kapitel 13, Vers 8 vorgelesen habe. Ich lese euch auch nochmal vor. Da heißt es, und all die, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes vor Grundlegung der Welt. Wer wird verfolgt werden? Und wer wird sterben? Das sind die, die im Buch des Lammes geschrieben sind. Wer wird aber das erste Tier anbeten? Alle, die auf der Erde sind. Wer sind die, auf der Erde sind? Es geht nicht, dass man buchstäblich auf dieser Erde ist, sondern es geht um die, die zu dieser Erde gehörenden, die zu dieser Welt gehörenden. Es gibt Menschen, die gehören nicht zu dieser Welt. Jesus hat sie erkauft aus dieser Welt. Und es gibt welche, die von dieser Welt sind. Und die von dieser Welt sind, sie gehören wem? Dem Drachen. Und beten wen an? Das Tier. Und werden vor wem verführt? Von den Propheten. Wir müssen verstehen, liebe Geschwister, wir reden jetzt hier von einer christlichen Verführung. In diesem Zusammenhang ist die Rede vom Bild, in diesem Zusammenhang ist die Rede von dem Zeichen an die Stirn und an die Hand nehmen. Wer tut das? Lasst mich euch das vorlesen. Lest mir mit mir ab Vers 14. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die von dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und er sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und das bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an die rechte Hand oder an die Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Ich werde gleich mit euch dann noch hineingehen, aber wer macht, dass das Bild angebetet wird? Wer macht, dass das Malzeichen angenommen wird? Welches Tier? Ist es das erste Tier? Das heißt, aus dem Meer, das heißt Politik und Wirtschaft und Könige, machen sie, dass man das Zeichen an die Stirn nimmt? Oder macht das das zweite Tier, das Tier aus der Erde? Könnt ihr mir folgen? Hier geht es um dieses Zeichen, um dieses Bild. Hier geht es nicht, dass die Regierung sagt, hier, du darfst kaufen, nicht verkaufen. Hier geht es nicht, dass die Regierung sagt, impfen, nicht impfen. Weil das ist immer wieder die Argumentation. Die Regierung verbietet uns und sagt, nun der kann einkaufen, der sich impfen lässt. Also haben wir hier das Malzeichen. Malzeichen, Impfung, weil wer nicht impfen lässt, der kann nicht mehr kaufen, verkaufen. Oder? Schon mal gehört von dieser Logik? Wenn nicht, würde mich wundern. Aber es ist nicht die Rede vom ersten Tier, das das mag. Es ist die Rede vom zweiten Tier. Hier ist nicht die Rede von einer politischen, wirtschaftlichen Macht. Hier ist die Rede von einer christlichen Macht, die das tut. Ist euch der Unterschied aufgefallen? Hier geht es darum, dass dieses Antichristliche oder andersrum, hier geht es, dass der falsche Prophet etwas tut an den Menschen, die auf der Erde wohnen, das heißt nicht Gott gehören, und sie dazu bringt, Dinge zu tun, dass das erste Tier angebetet wird und das, somit der Satan angebetet wird. Was ist das? Was ist das Bild, das er macht? Fernseher. Fernseher und dann redet, früher war es nur Bild, dann hat man, kam Ton dazu. Wirklich hat das Christentum den Fernseher hervorgebracht. Die Errungenschaft des falschen Propheten, er hat einen Fernseher gebaut. Hat Internet erfunden. Solche Dinge werden rausgenommen, ein Bild wird gemacht und es kann dann reden. Also ist ein Fernseher. Aber wer guckt mal an und sagt, ja, wer macht es, wer bringt es hervor? Ist der falsche Prophet? Ist das, was der falsche Prophet tut, ein Fernseher bauen oder was? Worin ist die Verführung? Was ist das für ein Bild? Was macht da für ein Bild? Und was ist das für ein Zeichen, das er dann gibt? Nächstes, wem sagt er, dass sie das Bild bauen muss? Wer muss das Zeichen an die Hand und an die Stirn nehmen? Schaut mal, da steht es. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen. Das heißt, die dem Teufel gehören. Er verführt nicht wen? Die im Buch des Lammes geschrieben sind. Warum? Weil die sind bewahrt. Die sind versiegelt. Er verführt die auf der Erde wohnen, dass sie das tun. Wenn ihr die Verse 11 bis 15 mal grob überfliegt, guckt mal, wie oft das Wort Erde da auftaucht. 1, 2, 3, 4, mindestens 4. 4-mal bei mir, auf die Schnelle. Woher kommt das Tier? Aus der Erde. Und was verführt wen? Die auf der Erde wohnen. Das heißt, was ist der Ursprung von diesem Tier? Wer steht, wo erweckt oder aus wem erweckt der Drache diesen falschen Propheten? Aus den Menschen, die Gott nicht gehören. Menschen, die von der Erde sind. Sie tun zwar so, als ob sie christlich sind, sind es aber nicht. Sie sehen zwar so aus, aber sie reden nicht so. Was reden sie? Könnt ihr mir bis dahin folgen? Alle reden von diesem Malzeichen. Niemand redet von diesem Bild. Ich fragte neulich, ja, was ist mit diesem Bild? Wenn das Malzeichen da ist, dann muss auch das Bild sein. Das Bild auch da sein. Denn das gehört immer zusammen. Sie beten das Bild an und nehmen das Malzeichen an. Bis zum Ende der Offenbarung wird immer diese Dinge zusammengebracht. Wer wird gerichtet? Wer wird vernichtet? Wer kommt unter den Zorn Gottes? Die das Bild annehmen, das Bild anbeten und das Malzeichen annehmen. Es wird nie getrennt behandelt. Das gehört zusammen. So ist meine Frage. Wo ist das Bild? Was ist das Bild? Alle reden vom Malzeichen, niemand redet vom Bild. Wenn das Malzeichen jetzt das ist, dann muss ein Bild geben. Und wenn man sagt, das ist der Fernseher, dann sage ich, warum guckst du denn? Und Internet, warum schreibst du mir? So kann man das, man kann nicht sagen, das ist das Bild und das Bild gebrauchen. Nicht in dieser Weise. Also, von was für ein Bild ist hier die Rede? Von was für ein Malzeichen ist die Rede? Wir müssen uns die Frage stellen, was für ein Bild macht der falsche Prophet? Das heißt, ein falsches Christentum schafft ein Bild und das falsche Christentum schafft ein Malzeichen. das an den Stirn und in die Hand gegeben wird. Das ist das, was ein falsches Christentum macht. Wie macht das? Das müssen wir identifizieren. Das müssen wir verstehen. Wie macht das? Manche schlagen vor, ja, das sind die Götzen. Ist gar nicht schlecht, aber ist zu kurz. Denn man sagt, so wie im Alten Testament, die Götzen zum Beispiel, man hat ein Stück Holz genommen, man hat aus der einen Hälfte Feuerholz gemacht, daraus sich ein Essen bereitet, das andere hat man geschnitzt, mit Gold überzogen und angebetet. Das sind die Götzen im Alten Testament. Und man sagt, also das Bild ist ein Götzen. Aber liebe Geschwister, hier ist die Rede von einem Bild, lest mit mir nochmal Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet werden. Wenn dieses Bild da ist, dann wird es dafür sorgen, dass alle getötet werden, die nicht das Tier anbeten, im Zusammenhang mit dem Zeichen. Es kann nicht diesen Götzendienst sein, dass man dann einen Götzen irgendwie in ein Auto im übertragenen Sinne oder ein Haus oder was weiß ich. Weil dieses Bild bekommt was? Odem, Geist. Und dieses Bild kann was dann? Weil es auf einmal einen Odem bekommt, kann es sogar reden. Und was redet es? Es redet so, dass die den Teufel nicht anbeten oder das Tier nicht anbeten, umgebracht werden. Kann das Fernseher sowas leisten, uns um? Von was ist für ein Bild? Ich muss ein bisschen ausholen. Stellt euch auf eine längere Bibelstunde ein. Ich gebe mir Mühe. Ich muss ein bisschen ausholen. Was macht der Teufel? Er imitiert Gott, oder? Ich könnte euch an vielen Stellen der Offenbarung euch noch viel mehr Parallelen zeigen. Zum Beispiel von diesem Tier heißt es, dass da war, dass da ist und dass da kommt. Wenn man das hört, dann klingt es schon sehr an, oder? Der da war, der da ist und dann da kommt. Von Anfang der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7, geht 8, Vers, und es geht bis am Ende. Und das ist wer? Unser Herr, der da war, der da ist und der da kommt. Und das genau das macht der Teufel. Er kommt. Imitiert überall, allein in der Begrifflichkeit wird er so dargestellt, der da war, der ist, der kommt, der gestorben ist, auferstanden ist. In allen diesen Dingen imitiert er Gott in seinem Wesen und in seinem Handeln. Also was macht Gott? Gott schuf eine Welt, oder? Was glaubt ihr, was der Teufel vorhat? Er versucht auch eine Welt zu schaffen. Nur dumm, er macht es auf Gottes Welt, gell? Aber er macht es, weil er kann auch nichts aus dem Nichts selbst schaffen. Also korrumpiert er und manipuliert er und verdreht er die Welt Gottes. Also macht er das. Und nachdem Gott die Welt geschaffen hat, was hat er dann gemacht? Einen Menschen. Geht mit mir 1. Mose. Lukas, ich werde versuchen, nicht so viel vor. Wir werden am 24. einiges über dieses noch hören. Ich werde mich versuchen, zurückzuhalten, dir nicht so viel vorwegnehmen. Wobei auch das nichts mehr Neues ist. Darüber haben wir schon vor 10, 12 Jahren uns unterhalten. Gott schuf den Menschen, oder? Kapitel 1, 1. Mose, Vers 26, den lest mal mit mir. Ihr wisst das, ich sage es und ihr kennt den Wortlaut. Und er sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. In welchem, wieso in unserem? Wieso nicht in meinem Bild? Ich bin davon überzeugt, auch wenn das einige Theologen sagen, nein, das ist der dreieinige Gott. Gott sagt, die uns ähnlich sind, das heißt, sie Gott repräsentieren, die Gott widerspiegeln in seiner Einheit, der dreieinige Gott in dieser Einheit, Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Und Gott macht einen Menschen auf der Erde, der ihn repräsentieren soll, der ihn widerspiegeln soll. Und da ist die Begrifflichkeit, lass in unserem Bild ihn machen. Und dann heißt es uns ähnlich, nämlich nicht wir, die Menschen werden nicht Gott, aber sie werden uns ähnlich sein. Und dann wird uns gesagt, wie? Es sind verschiedene Aspekte. Zum Beispiel, sie sollen herrschen über die Tiere, über die Schöpfung. Gott macht ihnen die Schöpfung untertan. Dann sagt er, sie sollen aber auch herrschen über die Griechentiere. Und verheißt schon, auch über die geistige Welt sollen sie herrschen. Und dann spricht er darüber, und nachdem er sie geschaffen nach seinem Bild als Mann und Frau. Und wir wissen, dass Gott weder Mann noch Frau ist, oder? Gott ist Geist. Aber was beinhaltet Mann und Frau? Gemeinschaft. Da ist das Bild von Braut und Bräutigam, eins werden, Nachkommenschaft zeugen. Und darum sollen sie die ganze Erde füllen, damit diese Herrschaft sich auf der ganzen Erde ausbreitet. Gott schuf einen Menschen nach seinem Bild. Und dieser Mensch sollte Gott auf dieser Erde was? Repräsentieren. Inwieweit? Indem dieser Mensch das tut, was Gott verherrlicht. Indem der Mensch das tut, was ihn groß macht. Indem er Gott anbetet. Das ist ein Bild. Okay? Was glaubt ihr, was der Teufel vorhat? Ja, da brauche ich mir so eine Statue aus Holz und alle werden es anbeten. Hab voll Gott gezeigt. Hab ihn voll kopiert. Liebe Geschwister, in welches Bild sollte also die Menschen verwandelt? In Gottes Bild. Nach welchem Bild wurden wir geschaffen? Geht mal in den Römerbrief. Ganz schnell. Römerbrief Kapitel 8. Oh, diese Verse, so gut und so notwendig heute, sie zu hören. Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ehrlich? Wissen wir das? Habe ich nicht den Eindruck in dieser Zeit. Alle Dinge passieren und alle jammern und heulen, es darf nicht wahr sein, darf nicht geschehen, ungerecht. Wo ist das Verständnis, wo ist der Glaube, dass wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist alles, was uns geschieht, zum Guten mitbewirkt? Wo? Man wehrt sich und strampelt und heult und alles. Aber warum geschieht das, was mit uns geschieht? Hat ein Ziel. Es soll in uns in das Bild verwandelt werden, in das Bild Gottes. In welches Bild? Lest mal mit mir Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er vorher bestimmt, das sind die, die im Buch des Lebens geschrieben sind, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, oder? In welches Bild sollen wir verwandelt werden? In das Bild des Sohnes Gottes. Das ist das Bild, das Gott möchte. Der Sohn repräsentiert diesen Menschen, der die Erde untertan macht, über das Reich des Bösen, über die Schlange herrscht und die Gemeinschaft, die Braut vereint und Nachkommenschaft zeugt. Das ist der Sohn. Und Gott will Nachkommenschaft auf der ganzen Erde. Wir sollen dieses Bild widerspiegeln. Wie soll dieses Bild aber aussehen? Geht mal mit dem Petrusbrief. 1. Petrusbrief. Am liebsten würde ich ihn wieder anfangen zu predigen. Ich lese euch Kapitel 1, Vers 6. Einfach bewusst, einfach als Erinnerung, okay? Vers 6. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Alle Dinge dienen uns zum Besten, oder? Warum? Es dient dazu, dass wir in das Bild Jesu verwandeln, als Repräsentanten seines Reichs, als Repräsentanten Gottes, als Anbetung, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Das ist die Berufung. Und deswegen erdulden wir die Versuchungen, die Schwierigkeiten. Warum? Sie zeigen, ob wir wirklich echt sind oder nicht. Oder ob wir in dieses Bild verwandelt worden sind oder nicht. Oder auf dem Hälfte der Weg aufgehört haben und uns da sträuben, in dieses Bild verwandelt zu werden. Geht mal mit Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen, als Fremdlinge, das heißt, als die, die nicht in diese Welt hineingehören, die nicht von dieser Welt sind, auf Pilgerschaft sind. Erinnert ihr euch? Langes her, oder? Und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut. Lebt nicht nach den Begierden dieser Welt, lebt nicht nach den fleischlichen Begierden. Was sind die fleischlichen Begierden? Essen, trinken, kaufen, verkaufen, haben, Friede, Schutz, Gesundheit. Lebt in dieser Welt nicht nach diesen Dingen, nur in der Ausrichtung, die Befriedigung eures Fleisches. Vers 12. Und führt den Wandel von den Nationen gut, damit sie, wohin sie gegen euch reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung, ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder dem Statthalter als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, ob zum Lob derer, die Gutes tun. Aber zum Lob derer, die Gutes tun, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie, nicht als solche, die die Freiheit als Denkmantel der Bosheit haben. Wir sind frei. Natürlich, wir gehören zum himmlischen Reich, aber wir gebrauchen nicht diese Freiheit und sagen, jetzt zeigen wir es euch. Oh, haben wir das nicht durchgekaut? Haben wir. Vers 17. Erweist allen Ehre, liebt die Brüder, Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Wort Gottes. Und jetzt kommt's, Vers 18. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Die Ordnung ist nicht nur die, als gut mit uns meinen. Die ist gut für uns, das alles, was uns gut tut, kein Problem, da ist Unterordnung nicht schwierig. Aber wenn die verkehrt ist, dann rebellieren wir, oder was? Auch den Verkehrten. Warum? Weil wir ein Bild repräsentieren. Wir repräsentieren ein Reich. Wir repräsentieren Gott und sein Sohn. Schaut mal Vers 20. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen? Ich könnte euch ein paar Sünden aufzeigen. Von Meineid oder falsches Zeugnis, üble Nachrede, all diese Dinge, die sündigen und dafür geschlagen werdet. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Wenn wir Gutes tun und leiden, dann ist es Gnade. Wenn wir leiden, indem wir Böses tun, das ist nicht Gnade. Dann bekommen wir das Gericht zu gerecht. Vers 21, und jetzt, darauf will ich hinaus. Ich lese es gleich, darf mich damit neben meine Nebenbemerkung nicht die Hauptsache verloren geht. Gott hat gesagt, er will ein Bild machen, ihm ähnlich. Dieses Bild ist, wir werden verwandt in das Bild seines Sohnes. Wir sollen also Jesus Christus repräsentieren, oder? Wollt ihr wissen, wie wir Jesus Christus repräsentieren? Wie ist dieses Bild, das wir nachahmen? Wie ist der, dem wir nachfolgen? Lest mit mir ab Vers 21. Denn hierzu seid auch berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und ein Beispiel hinterlassen. Jetzt ein Beispiel. Damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinen Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmäht, Leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das ist das Beispiel. Wir repräsentieren, Gott macht sich ein Bild, ein Abbild, ein Menschen, der ihm ähnlich ist. Wie ähnlich? Indem er so denkt und so handelt, wie Gott es tut. Indem er so denkt und handelt, wie Christus es tut. Und wie ist es? Obwohl er jedes Recht hätte, dreinzuschlagen. Er, der König der Könige, legte die Herrlichkeit ab, nimmt das nicht in Anspruch. Er hatte jede Ohrfeige, jede Schmähung. Er hätte einfach wischen können und sagen, haut ab. Er hätte auf der Stelle jeden töten können, hätte Recht dazu. Er hätte nicht sterben müssen, hätte Recht dazu. Er hätte jedes Recht, nicht das zu tun, was er getan hat. Er musste nicht leiden. Er tat es. Warum? Aus Liebe für uns. Er rebellierte nicht, obwohl er Recht hätte. Er kämpfte nicht, obwohl er Recht hätte. Er hatte weit größeres Recht als das Bundesgesetz oder was weiß ich, was wir da haben. Er hat das himmlische Recht eines Schöpfers, hat er dieses Recht in Anspruch genommen. Wenn es getan hätte, dann wäre unsere Erlösung dahin. Welches Bild sollen wir denn Gemeinde Jesu, welches Bild soll der Mensch Gottes denn repräsentieren? Was soll der denn verkörpern? Was sollen die Menschen, was sollen die Nationen, was soll die Welt denn sehen in den Bildern Jesu? Ich frage mich, ob die Welt Christus sieht, wenn sie uns sieht. Ich frage mich, ob die Welt die Christus sieht, wenn er die Gemeinde sieht. Ich sage euch ehrlich, egal. Da sind die Querdenker, da sind die Parteien, da sind die Rechtsradikalen, da ist die Gemeinde. Im gleichen Abwasch gibt es keinen Unterschied. Kein Unterschied. Wo ist der Unterschied? Indem wir auf unser Recht pochen, auf unsere Freiheit, auf unsere Gesundheit? Indem wir das tun, was Jesus tut, das ist die Gesinnung Christi. Und die ist drohend, nicht zurückdrohend. Geschlagen, geht mal Matthäus Evangelium. Matthäus Evangelium. Ich muss euch noch das andere Bild aufzeigen. Gell? Ich zeige euch nur, was Gott gemacht hat. Und ich zeige euch, was der Teufel macht. Matthäus Evangelium, ganz schnell, liebe Geschwister. Ganz schnell. Kapitel 5, Vers 38 bis 48. Ich lese euch vor. Ein, zwei Bemerkungen muss genügen. Ihr aber hört, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, okay? Nehmen Sie euch das weg, dann nimmt ihm das auch weg. Schlagen Sie euch, schlagt zurück. Lästern Sie euch, lästert zurück. Nehmen Sie euch die Freiheit, nimmt ihr auch die Freiheit. Das ist das Prinzip, oder? Nee, ihr habt gehört, das wurde gesagt. Was sagt Jesus? Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Allein das, ich könnte aufhören, oder? Widersteht nicht dem Bösen. Und ich höre Tag ein, Tag aus, widersteht dem Bösen. Aber Jesus sagt, widersteht nicht dem Bösen. Was glaubt ihr, wem gehorche ich? Widersteht nicht dem Bösen, sondern jetzt, wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die, ich bin jetzt ketzerisch. Wenn mich jemand da impfen, dann halte ich ihm die rechte Hand. Und wenn wir ihn stören, dann soll er auch da rein impfen. Und dem, der mit dir Gericht gehen wird, und der mit dir vor Gericht gehen wird, gib ihm, dieser Sarkasmus hat nicht gut getan. Und deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Und dem, der dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch dein Mantel. Das heißt, wenn es dann vor Gericht geht, was ist die Haltung Jesu? Was sollen wir tun? Für unser Recht kämpfen, denn wir haben doch nach dem Gesetz Recht, oder? Nein. Dann gib ihm mehr, als was er verlangt. Vers 41. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Oh, macht heute keiner. Macht heute keiner. Vers 42. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Wer widerspiegelt den Sohn Gottes, der diese Haltung einnimmt? Er kämpft nicht für sein Recht. Er nimmt sogar Dinge auf sich, geht darüber hinaus. Der widerspiegelt den Sohn Gottes, damit ihr Söhne meines Vaters seid. Das sind die, die das Reich Gottes repräsentieren. Wo sind die? Wo sind die heute? Vers 45, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun das auch nicht die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr alleine eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Nation dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Vollkommenheit. Nicht ist es gerecht. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist Vollkommenheit. Das repräsentiert das Reich Gottes. Zurück zur Offenbarung. Ich könnte euch viele weitere Stellen aufzeigen, die uns belehren, was das bedeutet, das Bild Jesu Christi wieder zu spiegeln. Aber ich glaube, ich muss da gar nicht euch viel hineinnehmen. Wir wissen das doch alle. Über Jahre haben wir das alles gehört und in den Predigten und Liebe, die Nächsten, all diese Dinge. Offenbarung, Kapitel 13, wieder zurück. Also, was macht der Teufel? Was macht der Teufel? Er imitiert Gott. Er baut sich also ein Weltreich. Und was braucht man für ein Weltreich? Menschen, die darin leben. Und was braucht es für Menschen? Die das Bild des Drachen repräsentieren. Wie macht der Drache? Genau das, er imitiert, was Gott tut, indem er durch seinen Geist Menschen, den Menschen Leben, Geist gibt, damit die Menschen so denken wie Gott und so handeln wie Gott, oder? In sein Bild verwandeln werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Heiligen Geist geschieht. Was glaubt ihr, was der Teufel machen wird? Er macht sich auch ein Bild, er macht sich auch Menschen und er gebraucht dazu einen Propheten, weil er den Heiligen Geist imitiert. Er schafft eine Religion, eine scheinbar christliche Religion, aber diese Religion macht er so, er macht Menschen, die so denken wie der Drache. Das kommt wie eine Religion und christlich daher und gläubig daher, aber er macht Menschen, er macht Bild, ein Bild, so wie Gott sich ein Bild gemacht hat in den Menschen, macht der Teufel auch ein Bild, ein Drache. Und er schafft Menschen in sein Reich, die so denken und so handeln wie der Teufel, indem er ihnen was tut? Odem gibt. Was für Odem? Als Gott den Menschen schuf, blies er ihn den Odem des Lebens ein. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das kann der Drache nicht machen, gell? Er kann keinen Menschen nehmen, kneten aus der Erde und seinem Odem ihm geben. Das kann er nicht. Er kann auch keine Welt machen, indem er kann nur das nehmen, was Gott macht und das pervertieren, oder? Also nimmt er Menschen, die Gott gemacht hat und geht zu ihnen hin und sagt, oh, Gott meint's nicht gut mit dir und verführt sie. Nochmal dazu bald mehr vom Lukas. Er verführt sie, er tut das. Und was ist seine größte Verführung? Ihr werdet sein wie Gott. Löst euch von Gott. Ihr braucht Gott nicht. Gott ist eh madig und gönnt euch nicht. Ihr braucht Gott nicht. Ihr seid doch selber klug. Erkennt doch selber, was gut und böse ist. Versteht doch selber, was ihr braucht, nicht braucht. Seht doch selber, was für eine Lust das Ganze ist. Wie lecker das Ganze ist. Löst euch und ihr werdet Götter. Ihr seid selber Gott. Was ist der Drache? Ist das sein Wesen? Er hasst Gott, Christus und seine. Und er will selbst Gott sein. Was glaubt ihr, was macht er für ein Menschenbild? Er nimmt Menschen von der Erde und gibt ihnen seinen Geist. Was ist das für ein Geist? Epheser Kapitel 2. Einst waren wir, wie getrieben von dem Geist der Macht der Luft, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkte, getrieben von allerlei Begierden. Der Satan, was macht er? Er macht Menschen, er macht sich ein Bild. Er macht Menschen, die ihn repräsentieren und indem er durch seinen Geist, durch die Dämonen, sie dazu bringt, so zu denken und so zu handeln wie er. Und dann reden sie. Was glaubt sie, was diese Bilder reden? Würden sie gut über Gott reden? Werden sie gut über die Gemeinde reden? Von wegen. Ich möchte einen Schritt weiter mit euch gehen, kurz darüber nachdenken. Worin zeigt sich dieses Bild? Dieses Bild macht Folgendes. Das Bild, das Satan baut, die Menschen aus der Erde sollen ein Bild ihm machen. Das heißt, Menschen sollen gemacht werden und der falsche Prophet durch seine falschen Lehren, durch die falschen Dämonen, oder nicht die falschen, durch die bösen Dämonen, die er gibt, macht er, dass die Menschen in dieses Bild verwandelt, sie denken so wie das Tier. Das Bild soll ja wie das Tier sein. Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Wie war das Tier? Was hat das Tier ausgemacht? Ich habe euch vorgelesen, Kapitel 18, können wir uns nachlesen, 17, 18, lesen wir, was reitet das Tier? Was beherrscht das Tier? Was macht das Tier aus? Die Hure Babylon. Was macht die Hure Babylon aus? Verführt durch Perlen und durch schöne Gewänder und alles. Und wir lesen, ich habe es nochmal zusammengefasst, kann ich alles nochmal. Es geht um was? Wohlstand. Es geht um was? Haben. Es geht um Kaufen und Verkaufen. Begierden der Augen, Begierden des Fleisches, Hochmut des Lebens. Was glaubt ihr, was macht dieses falsche Christentum für ein Menschenbild? Er sagt, wenn du dich von Gott loslöst, kannst du selber sein wie Gott. Es erzieht, es schafft ein Christentum, in dem Gott keine Rolle mehr spielt. In dem Gottes Reich keine Rolle mehr spielt. In dem Gottes Ebenbildlichkeit keine Rolle mehr spielt. In dem Gottes Willen keine Rolle mehr spielt. Wer spielt in diesem Tier eine Rolle? Der Mensch. Der Mensch als Oberste von allem. Die Krönung der Schöpfung. Es geht um dich. Das ist die Verführung. Mensch, es geht um dich. Lass dich doch von diesem Patriarchen Adam los. Eva, du kannst selber entscheiden. Du brauchst doch nicht den Mann. Du brauchst Gott nicht. Erkenntnis, Verständnis, Aufklärung, höchste Gut, Haben, Hunger. Oh, wir können viele Parallelen da ziehen. Was macht die Verführung? Was ist dieses falsche Christentum? Es bringt Menschen dazu, an ein Christentum zu glauben, in dem es nicht Gott im Zentrum an oberster Stelle steht, sondern der Mensch. Und wenn es darum geht, dass diese Dinge weggenommen werden, dem Menschen, Freiheit, Gesundheit, Recht, Hab und Gut, was macht dann der Mensch? Das geht gar nicht. Solange Gott und ich aber meins habe, kein Problem. In dem Moment, wo mir das weggenommen wird, dann sage ich, nee, an so einen Gott glaube ich nicht. Was macht das Tier, dieses Tier aus der Erde für einen Menschen? Ein menschenzentrierten Menschen, ein Mensch, der sich zu Gott erhebt. 2. Thessalonicher, ich habe euch gesagt, ich überziehe heute ein bisschen, okay? 2. Thessalonicher, liebe Geschwister, wenn ich mich so eifere, ich hoffe, ihr nehmt es nicht so, als ob ich auf euch böse bin oder so. Es ist einfach in meinem Herzen die Dringlichkeit und ich kann nicht anders. 2. Thessalonicher, spricht Paulus, dass die Gemeinde darüber, aber das Kommen Jesu verwirrt ist. Und jetzt schaut mal, was Paulus sagt. Jesus wird nicht kommen, bevor was passiert. Schaut mal Vers 3. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, ab Vers 3. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist. Jesus wird kommen, wenn der Abfall stattfindet. Von was der Abfall? Von dem Glauben an den lebendigen Gott. Vom Glauben an das Evangelium. Das heißt, wenn das, was als Glaube und was als Gott verherrlichen, wenn es nichts mehr wert ist, wenn das Christentum damit nichts mehr zu tun hat, stattdessen was? Und jetzt schaut mal mit mir. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt und über alles, was Gott heißt und Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Viele warten auf den Antichristen, der im dritten Tempel sich dann hinsetzen wird und sagen, ich bin Gott. Oh, solange das passiert, sind wir alle safe. Sicher, auf Deutsch halt, ja. Als wir erster Petrusbrief, Kapitel 4, uns ausgelegt haben, ich habe euch versucht aufzuzeigen, dass es hier nicht um den einen Antichristen geht. Was ist der Abfall? Der Abfall ist der, wenn der Mensch der Gottlose, das heißt, der nichts mehr mit Gott zu tun hat, sich in den Tempel Gottes setzt. Was ist der Tempel Gottes? Die Gemeinde. Und was ausgibt, dass er Gott ist. Er wird aufhören, das Anliegen zu haben, Gott zu verherrlichen. Er wird aufhören, das Anliegen zu haben, Gott anzubeten. In ihm wird es nur um sich selbst drehen, immer um den Menschen. Ich bin das Dreh- und Angelpunkt von allem. Mein Recht, meine Gerechtigkeit, meine Anbetung, mein Wohlstand, mein Ich. Der Mensch, der sich zu Gott erhebt, der Gott verdrängt aus der Gemeinde, aus dem Tempel Gottes, das ist der Götzendienst. Der Götzendienst besteht nicht darin, dass man nur jetzt Fernseher, Autos, Geld anbetet. Ja, auch das sind Götzen. Der höchste Götzendienst, der betrieben ist, dass Menschen als Gott angebetet werden. Humanismus. Der Mensch ist die höchste Instanz von allem. Sein Wohlergehen, seine Gerechtigkeit, seine Gesundheit, sein Reichtum, der Mensch. Das ist die höchste Form von Götzendienst. Die erheben Mensch über Gott. Wenn Gott sagt, leiden, sagt der Mensch, nö. Wenn Gott sagt, das ist mein Wille, sagt der Mensch, das ist mir egal. Mein Wille aber ist es nicht. Was macht der Satan von Anfang an, von ersten Zeilen der Bibel? Genau das. Den Menschen zu sagen, du brauchst Gott nicht, du bist selber Gott. Und das schafft das Tier. Er schafft eine Religion, von der man denkt, oh, ist ja christlich. Aber in dieser Religion geht nichts mehr um Gott. Scheinheilig, es sieht nur so aus. Es geht immer um den Menschen. Immer um Menschen. Und wenn man sagt, zum Preis und um seiner Herrlichkeit, oh, bist du Charismatiker. Nicht zum Preis und um unserer Herrlichkeit. Nicht zum Wohlgeruch unserer Herrlichkeit, nicht zum Angenehmen unserer. Es geht nicht um uns selbst. Die Rettung ist nicht um unseren Willen, sondern um seiner Willen. Die falschen Propheten kommen. Und Petrus sagt von ihnen, sie werden in der Gemeinde, in dem Tempel Gottes, einen Menschen etablieren. Bei dem wird es nur um sich selbst drehen. Und dieser Mensch wird all die verfolgen und töten, die anders reden werden, die dieses Bild nicht annehmen, die dieses Bild nicht anbeten, die sagen, nein, der Mensch ist nicht im Zentrum, du bist nicht die Krönung der Schöpfung. Du bist nicht im Zentrum, das Lamm ist im Zentrum. Sie werden dich hassen und sie werden dafür sorgen. Wie viel hat die Kirche Menschen verfolgt, die Christus in die Mitte gestellt haben? Ich habe euch nur ein Beispiel am letzten Sonntag euch wiedergeben. Wie viel hat die Kirche sich schuldig gemacht, indem sie die verfolgt haben, die allein den wahren Gott anbeten wollten. Und dann, wenn es an ihre Macht ging, an ihre Stellung, an ihre Geld, an ihre Ämter, dann Verfolgung. Nicht nur die Welt, nicht nur die Politik, nicht nur die Wirtschaft, genauso die Kirche. Offenbarung 13. Also schafft der Drache eine Religion, die darin verführerisch ist, dass sie vorgibt, Jesus zu dienen, aber das Werk darin sein, nicht Menschen in das Bild Jesu zu verwandeln, sondern Menschen in das Bild des Satans zu verwandeln. Was macht Satan aus? Ein paar Punkte, nur schnell. All die Bibelstellen da, was nur schnell. Was sagt Jesus? Ihr wollt mich töten, sagt Jesus. Warum? Weil ihr das tun wollt, was euer Vater will. Der Widersacher, Verleumder, der Teufel, der Satan. Warum wollt ihr mich töten, sagt Jesus? Weil ihr Kinder des Teufels seid. Darum habt ihr den gleichen Sinn. Ihr wollt mich töten. Warum? Ich bringe das Licht. Ihr hasst das Licht. Ich offenbare eure Sünde. Ihr hasst das. Also wollt ihr mich töten. Das offenbart die Kinder des Satans. Kein Gerede von Sünde, nichts über Buße. Im Gegenteil, du bist wertvoll, du bist toll, du bist das schönste und herrlichste Geschöpf der Welt. Und du verdienst Wohlstand, du verdienst Gesundheit, du verdienst eine gesunde Ehe und ein Top-Konto und ein schönes Auto. Dass die größten Verführer Nur als Beispiel, Benihin sagt, er ist ein kleiner Gott auf dieser Welt und hat Anspruch darauf. Was bringt mir das ganze Geld im Himmel? Ich will es jetzt haben, sagt er. So. Ein Christentum, bei dem es nur um den Menschen geht. Römerbrief, sagt Paulus, lehrt Paulus, dass Gott die dahin gibt. Menschen, die Götzendienst betreiben, indem sie die Herrlichkeit Gottes aufgeben, in weder Dank noch Anbetung darbringen, sondern in ihren Überlegungen, in Verkehrtheit, in Unzucht, in Schändereien. Liest euch nochmal Römer 1 ab Vers 18 und ihr werdet sehen, in was für ein Bild der Satan den Menschen formt. Johannes redet darüber, die lieben die Welt und was in ihr ist. Was ist die Welt? Die Welt ist die Hure Babylon. Was macht die Hure Babylon aus? Kaufen und verkaufen. Liebe Geschwister, jetzt geht mit mir noch mal kurz in Offenbarung, und zwar in Kapitel 18. Habt ihr noch etwas Geduld? Ich möchte euch etwas zeigen. Also in Kapitel 17 wird sie uns vorgestellt, die Hure Babylon. Und jetzt, Johannes ist voll Verwunderung über sie. Der Engel erklärt ihm, was die ist. Interessanterweise erklärt er dann, wenn er die Hure Babylon erklärt, mehr das Tier als die Hure. Warum? Weil die, das Tier reitet, so verschmolzen ist, dass es eigentlich eine Einheit ist. Aber dann passiert etwas. Schaut mal in Kapitel 17, Vers 15. Und er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit dem Feuer verbrennen. Jetzt sagt die Schrift, dass Gott, die Schrift sagt, dass zuerst diese Einheit von Hure und Tier, die Symbiose, die zusammen, dann kommt ein Zeitpunkt, da wird das Tier und die Könige die Hure hassen und sie zerfleischen, sie kaputt machen. Darf ich euch sagen, das Tier, was weltreich und Politik ist, macht die Wirtschaft kaputt. Kommt euch das bekannt vor? Und alle, wow, wie kann das sein? Unsere Supermärkte, unsere Kneipen, unsere Kinos, unsere. Wenn wir verstehen, was die Hure Babylon ist und was sie ausmacht, dann sagt, und jetzt, wer macht das? Schaut mal Vers 17. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet werden. Was glaubt ihr, warum die ganze Politik gerade die Wirtschaft zerstört? Wie können sie nur wagen, unsere Renten und was weiß ich? Und die Christen gehen auf die Barrikaden. Wir können doch nicht zulassen, dass sie unsere Arbeitsplätze kaputt machen. Wir können ja nicht zumachen, dass sie unser schönes Deutschland zerstören. Welche Kinder sind wir? Von welchem Reich sind wir denn? Was repräsentieren wir? Was ist der Grund, warum wir hier leben? Sind wir Fremdlinge oder sind wir Kinder dieser Welt? Jetzt macht Gott so, überlegt mal, er richtet die Hure, indem er das Tier nimmt, das eigentlich von ihr geritten worden ist, dass sie permanent mit dem Zucht getrieben hat. Er wendet sie gegeneinander. Wie oft hat er das schon getan? Gericht. Vor unseren Augen geschieht das Gericht Gottes an dieser Welt, indem Gott sogar das Tier, das böse Tier, dazu bringt, dass sie die Wirtschaft zerstört. Und wir erkennen es und wir denken, oh, Katastrophe. Dann können wir ja nicht kaufen und verkaufen. Ah, okay, darum sind wir in der Welt. Jetzt zeige ich euch noch das Zeichen an der Hand und dann bin ich fertig. Kapitel 13. Also, ich lese nochmal Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass sie das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass sie alle getötet werden. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt. Die das Bild des Tieres nicht anbeten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Meilenzeichen an ihre Hand oder an ihre Stirn gibt. So, an die Hand oder an die Stirn. Ein Meilenzeichen. Ich muss das einfach nochmal loswerden. Wenn es diese bescheuerte Impfung wäre, dann müsste es stehen und sie würden annehmen, das Meilenzeichen an ihrer Schulter. Und dann würde es stehen an der rechten. Ja? Ich wurde geimpft, links. Kein Zeichen gekriegt. Gerade noch so entwischt. Ich habe noch niemand. Nochmal, hier geht es nicht um eine Impfung. Genauso nicht ein Chip und ein Strichcode und was auch immer da gesagt wird. Wir reden von einer geistlichen Dimension, das heißt von einer Wirksamkeit, die dazu bringt, dass die Kleinen und die Großen, die Armen und die Reichen, Freien und Sklaven, das tun, was der Teufel will. Ein Bild, ein Menschen zu schaffen, das den Teufel repräsentiert. Was repräsentiert den Teufel? Ein Mensch, bei dem geht es nur immer um was? Haben. Und wie macht man Haben? Man muss kaufen und verkaufen. Darum geht es. Hier geht es nicht, ob ich Brötchen kaufen kann, ob ich meine Kartoffel kriege. Darum geht es hier nicht. Hier geht es um das Prinzip der Hure Babylons. Wenn du nicht dieses Bild des Teufels, in dieses Bild des Teufels geformt bist, dann hast du ein Problem in dieser Welt. Du bist nicht ein Teil dieser Welt. Du bist nicht ein Teil, du kannst nicht in diesem System leben. Ich bin übrigens froh darüber. Aber achtet mit mir auf noch eine Sache. Ist uns bewusst, dass, wenn die Offenbarung weiterlesen, dann ist das immer heißt, wer wird vernichtet werden? Wer kommt in den Feuerofen? Alle die, die das Bild anbeten und das Meilenzeichen annehmen. Okay? Alle, die es nicht annehmen, heißt Offenbarung 20, werden mit Jesus herrschen. Okay? Soweit alles klar? Gibt es Christen, die Impfung nicht annehmen? Also herrschen sie mit Jesus, die anderen dann nicht. So, das muss man mir sagen. Das heißt, ich habe es verspielt. Zweitens, gibt es Nichtgläubige, die die Impfung auch nicht annehmen? Oh, ziemlich einfach können sie an die Herrschaft rankommen, oder? Einfach sich nicht impfen lassen. Schwuppsiwupps sind sie in Offenbarung 20 mit Jesus auf seinem Thron. Das ist nicht die Grundlage, mit ihm herrschen und nicht herrschen. Wir müssen noch ein bisschen logisch zu Ende denken und merken, das hat keine Hand und Fuß, das ist an den Haaren herbeigezogen. Sorry. Was ist das? Was ist dieses Malzeichen? Vers 17 lese ich. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Weil um was geht es hier? Den Namen des Tieres. Was glaubt ihr, was tragen die Kinder an ihren Stirnen? Die Namen Gottes. Das heißt, es ist ein Zeichen, ein Siegel. Sie gehören mir. Wenn ihr Kapitel 14 Offenbarung lest, bekommt ihr einen Vorgeschmack von denen, die Versiegelten auf dem Berg mit Jesus stehen. Und ich lese euch vor, Vers 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg und mit ihm die 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Das ist der Gegensatz. Ich sehe hier alles Kinder Gottes, auch wenn ein oder andere schon ein bisschen müde ist. Aber ich sehe bei keinem tätowiert oder gespritzt oder in einem Chip drin Kind Gottes. Wir wissen aber, dass dieses Siegel der Geist Gottes ist, oder? Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was glaubt ihr, was dieses Siegel ist? Das ist der Odem, der gegeben wird diesem Tier, diesem Bild. So zu denken und so zu handeln, wie das Tier. Was macht das Tier? Es macht den Menschen wie Gott, oder? Nein, größer als Gott. Und jetzt schaut mal, was dieses Zeichen bedeutet. Dann heißt es, hier ist die Weisheit. Oh ja, bitte. Das wäre jetzt brauchen wir Weisheit. Wer Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres. Und jetzt kommt die Rechnung. Okay, der Zahlenwert im Griechischen, der Zahlenwert im Hebräischen. Und dann kommt Papst raus, dann kommt Nero dabei raus, alles Mögliche. Zu der Zeit übrigens gab es diesen Zahlenwert noch nicht, aber ist mal dahingestellt. Nein, es ist echt sehr simpel, aber trotzdem so simpel, dass man echt Weisheit braucht. Schauen wir mal, was da steht. Berechnen die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl. Das, was da auf den Stirn steht, ist eine Menschenzahl. Das heißt, es repräsentiert was? Mensch. Aber welchen Menschen? Die Zahl ist nämlich 666. Die Zahl für Menschen ist 6. An welchem Tag wurde der Mensch geschaffen? Am sechsten Tag. Die Zahl für Gott ist den dreieinigen Gott. 3. Der Mensch, der sich zu Gott erhebt, was glaubt ihr, welche Zahl das ist? 3 mal 6. Hier geht es nicht um einen Chip, hier geht es nicht um eine Tätowierung, hier geht es nicht um eine Impfung, hier geht es um die Menschen, die sich zu Gott erheben. Warum? Weil sie einen Geist bekommen haben oder durch einen Geist getrieben werden, der sie über Gott stellt. Der setzt sie in den Tempel Gottes und sie pfeifen auf jede Art der Anbetung. Ihnen ist nicht wichtig, ob Gott angebetet wird. Ihnen ist nicht wichtig, ob Gott verherrlicht wird. Ihnen ist nicht wichtig, ob es nach Gnade geht. Ihnen ist nicht wichtig, die Ebenbildlichkeit Gottes zu repräsentieren. Bei ihnen geht es immer nur um sich selbst. Das ist der Mensch. Und wer macht so einen Menschen? Der falsche Prophet. Millionen von Menschen werden darin verführt, indem man ihn Sonntag zu Sonntag ihnen predigt, dass es immer um sie geht und sie ein Recht darauf haben. Der Mensch wird erhoben zu Gott. Götzendienst pur. Darum geht es hier. Wir sind mittendrin in dieser Zeit. Und manche wissend und viele unwissend tragen dazu bei, dass in dieser Diskussion, die gerade läuft, es immer um den Menschen geht. Was Gott will. Wenn Gott sagt, ich zerstöre diese Wirtschaft, sagt der Mensch, das geht nicht. Wen höre ich sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Wen höre ich das sagen? Der Herr hat es gegeben und der muss mir gefälligst noch mehr geben. Mindestens das behalten, was ich habe. Nein, wenn der Herr gibt, gepriesen. Wenn der Herr nimmt, gepriesen. Wir haben keinen Anspruch auf gar nichts. Denn darum geht es ja nach Gnade. Wo ist die Ebenbildlichkeit Christi? Und das Erschreckende ist, hier kommt ein Tier und schafft einen Menschen, der aussieht wie ein Christ, aber er redet wie ein Drache. Und was geht's? Was redet er? Hört mal hin. Wir haben eine Weihnachtspause jetzt. 3 Mittwoche. In den 2, glaube ich, den nächsten werden die Brüder mich vertreten. Dann haben wir eine Woche Gebetswoche. Dann werden wir gemeinsam beten und dann machen wir im Petrusbrief wieder weiter. Und wir kehren wieder zu 2. Petrus zurück und schauen uns weiter die falschen Lehrer an. Da gibt es noch einiges, was wir berücksichtigen müssen. Ich möchte beten. Ich will Buße tun, nicht nur für mich, sondern, Jesus, für deine Gemeinde, für dein Leib, für uns auch als Gemeinde, indem wir uns christlich geben, aber nicht so handeln, wie du es bist. Deinen Namen nicht die Ehre geben, christlich zu sein, Christus zu sein. Jesus, wir sollen dein Wesen dieser Welt widerspiegeln. Ein Friedensreich, das in Gnade geführt wird, regiert wird. Herr, vermagst du durch deinen Geist unseren Blick in unseren Leiden wegzuschauen, von uns weg, weg von unserem Wohlhaben, Befinden, Recht, all das, auf dich hinzuschauen. Mit dem Hebräerbrief, Herr, wir haben doch am Anfang, sagst du, das alles erduldet, den Verlust von Hab und Gut und von all diesen Dingen. Ausharren haben wir nötig. Ausharren im Glauben an dich. Und so bitte ich dich, Herr, für mich, bitte ich dich für uns als Gemeinde, bitte für dein Leib weltweit, Herr, dass wir gerade in dieser Zeit dein Bild widerspiegeln, deine Herrlichkeit widerspiegeln, mit Gnade und Wahrheit. Ich bitte dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.